Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, lest ihr gerne das Alte Testament? Immer wieder höre ich auch von Christen, dass sie sagen, naja, mit dem Alten Testament habe ich so meine Probleme. Oder wenn so die vorgeschlagene Bibellese ist, dann ist eine Zeit lang Altes Testament und wenn da wieder Neues kommt, dann sagen manche, ha, endlich wieder Neues Testament. Das kann ich ja besser verstehen. Ja, es ist tatsächlich manches schwer zu verstehen im Alten Testament. Da gibt es Krieg und Gewalt, Frauen werden vergewaltigt, Gott verlangt, dass alle Feinde getötet werden und so weiter. Wie sollen wir damit umgehen? Ich denke, wir sind uns einig, das Alte Testament gehört zur Bibel. Wir sagen nicht, wie die deutschen Christen in der Nazizeit, dieses jüdische Alte Testament brauchen wir nicht, wir nehmen nur das Neue. Das kann es ja nicht sein. Aber wie können wir das Alte Testament verstehen? Es reicht ja nicht, einfach nur zu behaupten, ja, das ist wichtig, das Alte Testament, aber in der Praxis doch denken, kann ich nicht viel mit anfangen. Und darum haben wir ab heute eine Predigtreihe mit 4 Teilen zum Thema das Alte Testament verstehen. Und heute schauen wir uns dazu einige Verse aus dem Hebräerbrief an. Der Hebräerbrief ist ein Brief im Neuen Testament, der sich sehr intensiv mit dem Alten Testament beschäftigt. Wir kennen den Verfasser dieses Briefs nicht, aber es muss ein Christ gewesen sein, der seinen Lesern helfen wollte, das Alte Testament zu verstehen. Und darum lesen wir heute die ersten 4 Verse dieses Briefes. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er erbt hat, höher ist als ihr Name. Amen. Wir erfahren hier, wie Gott sich den Menschen gezeigt hat. Man nennt das in der Theologie, wie er sich offenbart hat, eben auch im Alten Testament. Und darum überschreiben wir die Predigt heute, das Alte Testament als Zeugnis der Offenbarung Gottes. 2 Gedanken dazu aus unserem Text. Das erste, die vorläufige Offenbarung, die vorläufige Offenbarung. Wir erfahren hier im ersten Vers, dass Gott zu den Vätern und durch die Propheten geredet hat. Die Propheten und die Väter, das sind zentrale Personen im Alten Testament. Die Väter, Abraham, Isaak, Jakob, die Propheten, da gibt es mehrere. Aber ganz klar ist, Gott hat im Alten Testament gesprochen. Also das Alte Testament ist Wort Gottes, genauso wie das Neue. Übrigens sagt auch das Neue Testament über das Alte Testament, dass es Wort Gottes ist. 2 Stellen, ganz eindeutig, 2. Timotheus 3,16 heißt es, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und die Schrift, das war damals für Paulus das Alte Testament. Das Neue gab es ja noch nicht. Und 2. Petrus 1,21, da lesen wir, dass die Propheten in der Schrift vom Heiligen Geist getrieben wurden. Also auch hier können wir sehen, es ist der gleiche Gott, der im Alten und im Neuen Testament spricht. Manchmal erscheint das ja so oder wird auch so gesagt, dass das irgendwie so ist, als wäre Gott ein anderer. Zum Beispiel heißt es dann, ja im Alten Testament, da haben wir den Gott der Rache und des Zorns und im Neuen Testament, ja da haben wir Jesus und den Gott der Liebe. Stimmt das? Ich will mal ein bisschen Bibelkunde machen. Ich sage euch mal einen Vers und frage euch, steht der im Alten oder Neuen Testament? Der Vers lautet, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wer ist der Meinung, das steht im Alten Testament? Wenig? Neues Testament? Ja, okay, ihr kennt euch aus. Tatsächlich auch aus dem Hebräerbrief. Schrecklich ist es, also ganz, hört sich grausam an. Und dann einen anderen Vers, barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Altes Testament oder Neues Testament? Altes, nicht? Klar, Psalm 103. Also, wir sehen, man kann das nicht so aufteilen, hier Gott des Zorns im Alten Testament, Gott der Liebe im Neuen Testament. Wir haben beide Seiten Gottes in beiden Testamenten. Nun steht aber in beiden Testamenten nicht das Gleiche. Im Alten Testament fordert zum Beispiel Gott sein Volk auf, Krieg gegen andere Völker zu führen. Und im Neuen Testament sagt Jesus, wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Da sagen viele, widerspricht sich doch. Wie können wir das verstehen? Ich kann es mir nur so erklären, im Alten Testament hat sich Gott noch nicht in der gleichen Weise gezeigt wie im Neuen. Wir haben im Alten Testament also sozusagen eine vorläufige Offenbarung Gottes. Gott hat sich gezeigt, aber eben noch nicht ganz. Man könnte das vergleichen wie mit einem R-König bei einem Auto. Wisst ihr, was ein R-König ist? Das ist ein neues Automodell, das wird getestet, aber es soll noch geheim bleiben, wie das Auto genau aussieht, darum wird es verpackt. Also nicht von Christus, sondern von den Leuten, die das Auto produziert haben. Und da kann man es nicht so genau erkennen. Die Automagazine, die gehen auch gerne auf die Suche nach solchen R-Königen und fotografieren sie, sodass man so ein bisschen ahnen kann, wie sieht das neue Modell dann aus. Und so könnte man sagen, ist das Alte Testament sozusagen die R-König-Offenbarung Gottes. Wir erfahren schon viel über Gott, aber manches ist sozusagen noch verhüllt. Wir sehen eben noch nicht in vollkommener Weise, wie Gott ist. Und die Stellen, in denen das Neue Testament und das Alte sich scheinbar widersprechen, sind also solche verhüllten Offenbarungen. Aber das erkennen wir erst durchs Neue Testament. Zum Beispiel, Gott will eigentlich, dass seine Leute keinen Krieg führen. Das erkennen wir erst im Neuen Testament. Wobei, trotz aller kriegerischen Dinge im Alten Testament, es wird auch im Alten schon angedeutet. Zum Beispiel 1. Chronik 2, da wird gesagt, dass der König David nicht den Tempel bauen soll. Warum? Weil er so viele Kriege geführt hat. Also auch im Alten Testament wird schon angedeutet, dass Krieg und Gewalt nicht der eigentliche Wille Gottes ist. Jetzt fragt vielleicht einer, ja und was soll das Ganze? Warum hat Gott sich nicht gleich ganz gezeigt? Warum erst diese vorläufige Offenbarung? Warum die ganzen Kriegsgeschichten? Letztlich können wir das nicht als Menschen bruchlos erklären. Wir können Gott nicht durchschauen. Dann würden wir ja über Gott stehen, wenn wir ihn erklären könnten. Aber wir können doch sehen, es hat seinen Sinn, dass es das Alte Testament gibt. Gerade das Alte Testament mit seinen Geschichten hat einen besonderen Sinn auch für Christen. Nochmal, nicht in dem Sinne, dass wir jetzt alles nachmachen müssten, also die Kriegsgeschichten dürfen und brauchen wir nicht wörtlich verstehen, sonst landen wir bei einer Neuauflage der Kreuzzüge, aber die Geschichten können uns trotzdem ganz wichtig werden. Wie? Zum einen, die Geschichten im Alten Testament sind oft besonders anschaulich. Die früher mal dabei waren in einem Kindergottesdienst oder einer Sonntagsschule, möchte ich mal fragen, was habt ihr damals hauptsächlich aus der Bibel gehört? Wurde da mit Vorliebe der Römerbrief gelesen? Oder die Bergpredigt? Ich vermute, es waren oft Geschichten aus dem Alten Testament, die ihr da gehört habt. Die Schöpfung, Geschichte von Noah, die Arche, Abraham, Auszug aus Ägypten, Elia und so weiter. Die Geschichten aus dem Alten Testament sind gerade für Kinder besonders ansprechend. Sie sind sehr anschaulich, obwohl wir sie nicht direkt wörtlich umsetzen. Es würde sich, glaube ich, kaum einer käme auf die Idee, sich vielleicht mal eines schönen Tages an den Biggesee zu stellen und zu sagen, teile dich wie das Rote Meer. Ich bin ja am Rhein aufgewachsen, dann wären die Fähren auf einmal arbeitslos. Nein, das passiert nicht. Auch die Geschichte vom Durchzug aus durch das Rote Meer verstehen wir also nicht wörtlich. Aber sie zeigt uns auf eine sehr anschauliche Weise, wie Gott sein Volk in die Freiheit führt. Wobei in dem Sinne wörtlich, Gott hat es natürlich so gemacht, also das ist nicht nur Symbol, aber nicht wörtlich, dass wir es jetzt so umsetzen. Man könnte sagen, das Alte Testament ist eine Art Bilderbuch für das Neue. Und wie das genau aussieht, das sehen wir noch genauer im dritten Teil unserer Predigtreihe. Also bleibt dabei. Noch etwas, warum diese vorläufige Offenbarung? Sie zeigt etwas über Gott, gerade das Alte Testament. Denn das Alte Testament besteht weitgehend aus Geschichte. Die Geschichte Israels ist der wesentliche Teil des Alten Testaments. Und wie Gott immer wieder diese Geschichte lenkt und in diese Geschichte eingreift. Wir sehen daran, Gott ist ein Gott der Geschichte. Einer, der ganz real handelt. Mit Menschen aus Fleisch und Blut. Das ist ja nicht in allen Religionen so. Im Buddhismus, da gibt es keinen Gott, der in der Geschichte wirkt zum Beispiel. Und die, die dabei waren bei unseren Israelreisen, in Klammern, wir planen wieder jetzt die Israelreise, könnt ihr euch melden, wer Interesse hat, Klammer zu. Also wer dabei war, hat das gesehen. Zum Beispiel, da waren wir an einer Stelle, wo man nachweisen kann, wo einmal die Stadtmauer gestanden hat, wo die der König Hiskia gebaut hat. Heute neigen wir manchmal dazu zu sagen, ach, ist doch egal, ob das wirklich passiert ist, was in der Bibel steht. Hauptsache, es bedeutet irgendwas für uns. Aber das ist mir zu wenig. Nehmen wir das größte Beispiel, was es gibt, die Auferstehung. Wenn ich sterbe, auf den Tod zugehe, ist es eben nicht egal, ob Jesus wirklich auferstanden ist, ob der Tod wirklich besiegt ist, ob ich Hoffnung habe auf ein ewiges Leben oder ob es nur heißt, naja, Auferstehung heißt, das Leben geht irgendwie weiter. Das wäre mir zu wenig. Und dass Gott wirklich in der Geschichte handelt, ganz real, das können wir besser verstehen, wenn wir das Alte Testament lesen. Gott hat eine ganz konkrete Geschichte mit seinem Volk. Übrigens bis heute, dass Gott sein Volk Israel nicht im Stich gelassen hat, dass es wieder ein Land bekommen hat, ist ein ganz kräftiges Zeichen dafür, wir haben einen Gott, der ist real und wirkt in der Geschichte. Also, das Alte Testament, eine Offenbarung Gottes, zwar erst eine vorläufige, aber trotzdem eine, die für uns ganz wichtig ist. Nach der vorherigen Offenbarung, das zweite, die endgültige Offenbarung. In unserem Text aus dem Hebräerbrief geht es weiter. Da lesen wir davon, dass Gott jetzt in diesen letzten Tagen durch Jesus geredet hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, steht hier in Vers 2. Das heißt, Jesus ist die vollkommene und endgültige Offenbarung Gottes. Also keiner kann sich hinstellen und sagen, ja, da kommt noch irgendwas danach. So wie im Islam oder so, dass man sagt, irgendwas Besonderes noch. Nein, Jesus, die endgültige Offenbarung Gottes. Das heißt, durch Jesus und nur durch Jesus sehen wir, wie Gott ist. Er zeigt uns Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Und was ist das Wichtigste dabei? Dass er die Reinigung von der Sünde vollbracht hat, wie es hier in Vers 3 steht. Dass er also allen Leuten zusagt, allen, die ihm vertrauen, mit ihm leben, deine Schuld habe ich ans Kreuz getragen. Du brauchst keine Angst mehr vor Gott zu haben. Und dieser Satz, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, der gilt nicht mehr, wenn du dich an Jesus hältst. Dann kannst du dich freuen, einmal ganz bei Gott zu sein. Das ist die wunderbare Offenbarung Gottes im Neuen Testament. Und diese Offenbarung bleibt. Wir lesen hier in Vers 3 und 4, dass Jesus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Sprechen wir auch immer im Glaubensbekenntnis. Und dass er über den Engeln steht. Engel sind ja heute hoch im Kurs. Ich habe den Eindruck, manche Leute glauben mehr an Engel als an Jesus. Nichts gegen Engel, die sind ja biblisch. Aber Jesus steht weit über den Engeln. Und darum halten wir uns an ihn. Darum ist er das Zentrum des Glaubens. Wir fragen unsere Predigtreihe danach, wie wir das Alte Testament verstehen können. Darum die Frage, was hat Jesus mit dem Alten Testament zu tun? Schauen wir in Vers 2. Da lesen wir am Schluss des Verses, dass Gott durch Jesus auch die Welt gemacht hat. Das heißt, Jesus war schon bei der Schöpfung beteiligt. Manchmal sagt man ja, ja, im Alten Testament, da haben wir nur Gott den Vater und im Neuen kommt dann Jesus und irgendwann der Geist noch dazu. Nein, so als ob es Jesus vorher gar nicht gegeben hätte. Stimmt nicht. Hier steht eindeutig, bereits bei der Schöpfung war Gott und Jesus eins. Übrigens der Heilige Geist auch. In der Schöpfungsgeschichte steht ja ganz am Anfang, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Gott ist schon immer Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der dreieinige Gott. Und er handelt immer schon durch Jesus. Und das nicht nur bei der Schöpfung, sondern im ganzen Alten Testament. Wir haben mehrere Geschichten im Neuen Testament, die uns das ganz eindeutig sagen. Viele kennen die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, zwei Jünger nach der Auferstehung, sind erstmal ganz frustriert, weil sie alles nicht glauben können, sagen nur weg hier, machen eine kleine Wanderung und dann kommt ein Dritter dazu, sie erkennen ihn nicht, es ist Jesus. Und was macht Jesus? Er redet mit ihnen und macht mit ihnen eine kleine Bibelarbeit. Und dann heißt es in Lukas 24, er legt ihnen aus, was in der ganzen Schrift, also im Alten Testament, das war ja die Schrift, was also im ganzen Alten Testament von ihm, also von Jesus, gesagt war. Das heißt, die ganze Schrift, das ganze Alte Testament handelt von Jesus. Nicht nur ein paar Stellen, wo es sowieso angedeutet wird, nein, überall, wo Gott handelt, ist Jesus mit dabei. Das Alte Testament ist also sozusagen auch eine verborgene Offenbarung von Jesus. Und im Neuen Testament sehen wir dann ganz vollkommen, wie Jesus ist. Da können wir ihn wirklich erkennen. Was bedeutet das für das Alte Testament? Wenn Jesus schon mit dabei war und im Neuen Testament sich endgültig zeigt, dann heißt das, er ist der Schlüssel, um das Alte Testament zu verstehen. Durch ihn wissen wir, wie das Alte Testament richtig auszulegen ist, richtig zu verstehen ist. Paulus hat das auch schon so gesehen. Wir haben es in der Lesung gehört, 2. Korinther 3, da spricht er von einer Decke, die über dem Alten Testament liegt. Übrigens hier die einzige Stelle im Neuen Testament, wo ausdrücklich der Begriff Altes Testament steht. Und dass eine Decke über dem Alten Testament hängt, heißt, wir können es, wenn wir es nur als Buch an sich nehmen, nicht richtig verstehen. Ist eben die Decke drüber. Und dann geht es weiter, 2. Korinther 3, haben wir gehört, in Christus wird die Decke abgetan. Das heißt, Jesus eröffnet das Verständnis des Alten Testaments, weil er die endgültige Offenbarung Gottes ist und weil er schon im Alten Testament dabei ist. Was heißt das praktisch? Wir können das ganze Alte Testament sozusagen durch eine Brille lesen. Ich habe ja auch eine Brille auf. Also sozusagen durch die Jesus-Brille. Und immer bei allem, was wir im Alten Testament lesen, so in Gedanken fragen, was hat Jesus zu diesem Thema gesagt? Nehmen wir mal zwei Beispiele. Reinheitsgesetze im Alten Testament. Da gibt es ja bestimmte Dinge, das darfst du essen, das darfst du nicht essen. Manche Christen sagen bis heute, also wir essen keine Blutwurst. Kann man so verstehen, aber ich würde es anders verstehen. In Markus 7 sagt Jesus, es macht nicht das den Menschen unrein, was in ihn hineinkommt, sondern was aus ihm herauskommt. Und dann heißt es eindeutig, damit erklärte er alle Speisen für rein. Markus 7 könnt ihr nachlesen. Das heißt, die Reinheitsgesetze, was Speisen angeht, brauchen wir nicht mehr wörtlich zu verstehen, sondern wir können sie im übertragenen Sinne verstehen. Dass wir die Reinheit verstehen als Reinheit des Herzens und fragen, was prägt mein Herz? Was prägt meine Gedanken? Was prägt meine Gefühle? Was lasse ich sozusagen hinein? Was schaue ich zum Beispiel im Fernsehen oder im Internet? Ähnliches bei den Opfergesetzen. Auch die Opfergesetze müssen wir nicht wörtlich anwenden. Keiner von uns käme auf die Idee und zu sagen, lass uns doch mal ein Schaf opfern hier. Also dafür liebe ich Schafe auch viel zu sehr. Aber das Entscheidende ist, das Opfer von Jesus reicht. Jesus hat sich am Kreuz geopfert und darum müssen wir keine Tiere mehr opfern. Übrigens steht das auch ganz eindeutig im Hebräerbrief. Spannend, diesen Brief mal zu lesen. Und was heißt dann Opfer für uns? Opfern, dass wir sozusagen nicht Tiere, sondern unser Leben Jesus opfern. als ein Lebensopfer, schreibt Paulus übrigens genauso auch in Römer 12. Ach ja, und dann sind noch die Kriegsgeschichten da. Wir sahen schon, Jesus hat etwas anderes gesagt. Also ist klar, als Christen, wir wenden keine Gewalt an im Namen Gottes. Ganz klare Sache. Und dann können wir auch die Kriegsberichte in einem geistlichen Sinne verstehen. Als Ermutigung zu einem geistlichen Kampf. Von dem berichtet uns Paulus in Epheser 6. Die Gegner sind nicht irgendwelche Staaten oder sowas, sondern die Gegner sind böse Mächte und Gewalten. Ja, die gibt es. Auch wenn das heute manche nicht wahrhaben wollen. Es gibt sie. Und vieles in der Geschichte können wir auch gar nicht anders erklären. Wenn ich von der Nazizeit lese oder höre, dann denke ich immer, ganz klar, da waren böse Mächte mit im Spiel. Und gegen diese Mächte sollen wir kämpfen. Und mit welchen Waffen? Das Wort Gottes, der Glaube, das Gebet. Mit geistlichen Waffen kämpfen. Wir sehen, das Alte Testament kann uns an ganz vielen Stellen zu einer Art Bilderbuch für das Neue werden. Ja, wir vertrauen darauf als Christen, die die Bibel als Gottes Wort sehen, dass Gott so wirklich gehandelt hat. Aber wir müssen nicht alles, jedenfalls nicht das, was dem Neuen Testament äußerlich widerspricht, müssen wir nicht nachmachen, sondern dürfen es geistlich verstehen und sind dann in diesem Sinne der Bibel treu, weil wir eben das ernst nehmen, wie Jesus in der ganzen Bibel wirkt. Durch die Jesusbrille wird das Alte Testament konkret und verständlich. Und dann können manche bekannte Geschichten auch nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Zum Beispiel die Arche Noah, ganz bekannte Geschichte, hat jeder, der im Kindergottesdienst war, gehört. Die Arche kann zum Beispiel ein Bild für die Gemeinde sein. Für die Gemeinde, die rettet vor dem Untergang. Vor dem Untergang in Beliebigkeit und Gottfeindlichkeit der Umgebung. Der Durchzug durch das Rote Meer zeigt, dass Gott allen Leuten, seinen Leuten alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Das hilft zum Vertrauen. Vielleicht gibt es eine Stelle aus dem Alten Testament, wo sie oder du denkst, verstehe ich nicht. Was soll ich damit anfangen? Kommt gerne auf mich zu, wir reden drüber. Wir haben heute Abend mal, darum jetzt keine Zeit, nochmal so eine Frage- und Antwortrunde zu machen, aber wir können gerne ins Gespräch kommen. Natürlich gibt es auch Dinge im Alten Testament, die wir ganz wörtlich auf uns übertragen können. Es gibt ja auch einiges, was im Neuen Testament ausdrücklich bestätigt wird, aufgegriffen wird. Zum Beispiel der Glaube von Abraham nennt Paulus mehrfach als sein Vorbild. Oder die 10 Gebote werden auch immer wieder zitiert im Neuen Testament. Sie sind ein Vorbild und sind Richtschnur auch für Christen. Und so merken wir, die Jesusbrille hilft zu unterscheiden. Zu unterscheiden zwischen Dingen, die wir wörtlich verstehen im Alten, also wörtlich übertragen verstehen, und Dingen, die wir geistlich verstehen. Versucht mal auf diese Weise das Alte Testament neu zu lesen und neu zu verstehen. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, es lohnt sich. In diesem Sinne, viel Freude am Alten Testament und herzliche Einladung, in den nächsten 3 Teilen der Predigtreihe mit dabei zu sein. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns zeigst, wer Gott ist. Und danke, dass du ein umfassender Gott bist, dass du auch im Alten Testament schon dabei warst. Hilf uns, das Alte Testament besser zu verstehen. Hilf uns aber auch auszuhalten, wenn vielleicht Dinge offen bleiben, die wir heute noch nicht verstehen. Amen.